immer wenn mir irgendwas zu viel wird, höre ich auf, mich dafür zu interessieren. Vor allen Dingen, wenn so Dinge wiederholt werden von anderen Personen, dann bin ich relativ schnell gelangweilt.
Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Heute zu Gast ist Andreas Wellnitz, einer der profiliertesten Fotoredakteure Deutschlands. Was ihn dazu gemacht hat, wie sein Job sich in den letzten 20 Jahren verändert hat und welche Bildsprache gerade die Medien beherrscht, das erzählt er uns jetzt. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, lieber Andreas Wellnitz.
Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
Sehr gerne. Lieber Andreas, du bist... Ja, sag doch vielleicht selber mal, wer und was du bist, was deine Funktion ist, was dein Beruf ist, wie deine Karriere bis hierher verlaufen ist. Denn du wirst gleich mehrere Dinge erzählen.
Ja, also im Grunde genommen bin ich das, was man als Fotoredakteur bezeichnet. Wobei, man muss ja dazu sagen, dass wenn du jetzt eine Umfrage machen würdest, 90% wahrscheinlich der Menschen nichts mit dem Beruf des Fotoredakteurs anfangen können.
Oder sie denken es, aber es trifft nicht zu.
Oder sie denken es und es trifft nicht zu. Aber interessanterweise, also ich habe mich sehr oft um diese Begrifflichkeiten Gedanken gemacht, weil ich dann selber wahrscheinlich das Gefühl habe, wie erkläre ich es meinem Nebenmann oder meiner Nebenfrau, was ich eigentlich tue? Deswegen schwirren da sehr viele Titel und von Image Director zu Fotochef, Fotodirektor oder Creative Consultant, schwirren da sehr viele Titel rum bei mir. Ich habe gelernt, zu verhindern, Bildredakteur zu sagen, weil dann denken die Leute immer, du arbeitest bei der Bildzeitung. Genau. da fängt schon an. Also da fängt die berufliche Identitätsfindung schon an eines Fotoredakteurs. Genau, was macht ein Fotoredakteur? Es ist eigentlich ein Traumjob, muss man sagen, auch wenn ihn keiner kennt. Das Tolle ist, dass man als Fotoredakteurin visuelle Konzepte erstellen kann, fotografische Herangehensweise bestimmen kann, wie journalistische Geschichten, Artikel optisch umgesetzt werden. Mhm. Und das bietet einem schon eine Handvoll von Möglichkeiten. Ja.
Vielleicht, Andreas, fangen wir sogar damit an, wie du dazu gekommen bist, Fotoredakteur zu werden. Ja, was hat dich interessiert? Wann hast du gemerkt, oh, dafür gibt es ja einen Job? Wie kam das? Oder bist du da einfach nur so reingerutscht?
Ich bin in der hessischen Provinz geboren. Das gehört auch zu der Geschichte dazu und passt vielleicht auch irgendwie ganz gut als Start, um meinen Werdegang zu erklären. Hessische Provinz heißt richtig Provinz, sozusagen, wenn man jetzt zwei Diagonalen schlagen würde zwischen Kassel und Gießen und Marburg und Fulda in der Mitte, da bin ich aufgewachsen. Und das heißt also auch in relativ, ja, das sagt man nicht so gerne, aber vielleicht in relativ kleinbürgerlichen Verhältnissen. Das heißt, die Türen und Fenster zur Welt waren recht geschlossen. Es gab in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, mehr Schweine als Einwohner. Und ich glaube, wir waren einmal als Familie in einem Museum und das war das Dalí-Museum in Figueras in Spanien. Und das auch nur, weil mein Bruder so ein großer Dalí-Fan war. Okay. Das heißt also, mein Mittel in den 80er Jahren, als ich Jugendlicher war, die Türen aufzumachen, waren Magazine. Zuerst das FAZ-Magazin, weil das dem Abo beilag meines Vaters, dem Zeitungsabo der Frankfurter Allgemeinen. Dann später Tempo und über Tempo, also das war so meine Bravo, das war mein Leib- und Magenblatt.
Ja.
Und dann darüber auch natürlich die englischen Magazine wie The Face kennengelernt. Das auf einmal hat mir ganz andere Türen und Tore eröffnet. Ich bin relativ früh von der Schule abgegangen, mit 16, habe weder ein kunsthistorisches Studium gemacht, noch habe ich eine journalistische Ausbildung, sondern bin wirklich per Zufall, weil ich in die große Stadt ziehen wollte und die Stadt, die mein Ziel war, war Hamburg, bin ich zufällig zu einem Praktikumsplatz gekommen bei der Zeitschrift Max. Das war 1997.
Okay. Und das war so eine großformatige Mode- und Ja, Lifestyle.
Ja, man würde das damals Lifestyle-Magazin
Ja.
nennen. Ja, genau. Schreckliches Wort, aber damals habe ich mich da ganz wohl gefühlt. Und das war eine gute Zeit. Da habe ich in knapp 4 Jahren alles gemacht, vom Praktikanten bis zum Ressortleiter Fotografie. Das war eine spannende Zeit. Das war die Übergangszeit von analoger Fotografie zur digitalen Fotografie.
Okay.
Also ich habe noch ganz viel handfestes Fotomaterial in der Hand gehabt, oder Duplikate von Magnum-Fotografien, oder Magnum-Fotografen und Fotografinnen. Das war eine super spannende Zeit und von da aus bin ich weitergewandert in die Schweiz und habe da 5,5 Jahre gelebt, habe mehr seriösen Journalismus gemacht, damals am Anfang bei der Weltwoche, dann bei dem Kulturmagazin Du. Und genau, da war ich bis 2006 und dann habe ich mich selbstständig gemacht auf den Hinweis eines Freundes, Christian Kämmerling, ehemaliger SZ-Magazin-Chefredakteur, der hat eigentlich gesagt, mach doch daraus dein eigenes Geschäft sozusagen. Und das betreibe ich eigentlich mehr oder weniger seit 2006, 2007.
Wie heißt dein Geschäft? Wie nennst du dich?
Es heißt einfach Studio Andreas Wellnitz.
Und du berätst dort Kunden wie Red Bull, Nike, Ferrari. Was machst du für die?
Die Idee, die ich hatte am Anfang, als ich mein Studio gegründet habe und dann auch Mitarbeiterinnen eingestellt habe, war sozusagen nicht nur für journalistische Formate und Magazine. Also ich bin seit 17 Jahren berate ich das Zeitmagazin und also schon eine sehr lange Zeit, arbeite also auch immer noch journalistisch. Aber die Idee war, das eigentlich zu übertragen und deswegen nenne ich mich auch gerne mal Image Maker oder Image Director, weil es ist so, dass wir visuelle Identitäten schaffen. Ob das jetzt Institutionen sind, wie The New Institute in Hamburg oder zuletzt Allianz Foundation, ob das Marken sind, wie Bulltaub oder Ferrari, haben wir auch mal ein Magazin gemacht, diese Corporate Publishing-Seite sozusagen von meiner Tätigkeit. Da geht es wirklich darum, sich zu überlegen, was haben die Marken, was haben sie für eine Geschichte, wo wollen sie hin und darauf quasi eine visuelle Identität maßzuschneidern.
Und heißt das, du machst auch die Produktionen oder bist du, hast du eher ein enzyklopisches, ja, Wissen über Bilder und weißt, wo es Bilder gibt, wo du sie gesehen hast, die du dann heranziehst? Also so Stockfotografie nennt man das, glaube ich.
Ja, Stockfotografie ist ja so ein bisschen das Stiefkind der Fotografie.
Ja.
Nein, das Tolle an dem Beruf des Fotoredakteurs ist sozusagen, dass du in dem einen Moment vielleicht irgendwie mit einer Hollywood-Größe zusammen im Studio stehst, mit einer Schauspielerin und einem tollen Fotografen oder einer tollen Fotografin. Im nächsten Moment dir vielleicht Gedanken machst oder dich mit einem Fotojournalisten zusammensetzt und über seine Arbeit in der Ukraine, also ein viel ernsteres Thema sozusagen, besprichst und aber auch aus dem Vollen schöpfen kannst, was die Archivfotografie, nenne ich sie jetzt mal, ich nenne sie jetzt mal extra nicht Stockfotografie,
Okay. Oh,
anbelangt.
das ist ein Trauma, ja.
Nein, das ist kein Trauma. Ich kann da locker mit umgehen, weil ich habe auch schon gezielt so billig Stockfotografie eingesetzt, wenn es um Klischeethemen wie, weiß nicht, Liebe, Heirat oder sonstiges geht, dass man das auch einsetzen kann. Ich habe das auch schon als Thema genommen, als ich mal Dozent war in Zürich an der Kunsthochschule, dass die Fotografiestudentinnen Stockfotografie herstellen sollten zu bestimmten Themen. Also von daher,
Symbolfoto steht da dann doch gerne, oder?
genau, ich bin
Symbolfoto.
da gar nicht so weit weg. Ich bediene gerne und dann sehe ich mich vielleicht auch ein bisschen wie so eine Art Dirigent, das ganze Orchester der visuellen Möglichkeiten und
Ja.
das kann dann mal, dann kann es mal laute oder leise Töne angeschlagen werden oder es wird mal düster oder es darf auch mal heiter sein. Und das ist eigentlich so der Kern dieses Jobs, ist einfach, dass du ja ein Orchester dirigieren kannst und das fast jeden Tag.
Gibt es denn sowas wie eine bestimmte Art der Fotografie, die jetzt gerade gefordert ist oder besonders gut verstanden ist oder die man überall sieht? Also gibt es da auch eine Wellenbewegung, um jetzt um das Wort Trend zu vermeiden? Ja, gibt es Etwas, worauf die Leute jetzt gerade mehr ansprechen als noch vor 10 Jahren? Oder läuft gerade irgendetwas aus? Wie ist das?
Das ist so ein bisschen wie im Journalismus. Es ist sehr, also vielleicht im Journalismus war es vor 20 Jahren eher so, heute vermeidet man Ich-Geschichten wieder. In der Fotografie sieht man, also gerade in der redaktionellen, wie aber auch vielleicht teilweise in der künstlerischen Fotografie, sieht man sehr oft Geschichten, wo sich die Fotografinnen und Fotografen um sich selbst drehen. Also es sind, im Text nennt man das Ich-Geschichten, oder in der Fotografie ist es auch oft so.
Wie sieht das aus in der Fotografie dann, wenn eine...
Genau, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben, mit der eigenen vielleicht Vergänglichkeit oder auch Krankheit, das kam auch sehr stark durch Corona, glaube ich, irgendwie sozusagen, dass sie im besten Sinne eine Alltagsfotografie gezeigt haben, wo sie sich selbst auf die Hände geschaut haben und daraus vielleicht so eine Art lyrische Fotografie oder Foto-Essays versucht haben herzustellen. Das ist etwas, was man sehr stark sieht. Und aber auch sozusagen als Mittel angesetzt wird für Foto-Essays, die sie vielleicht nicht mit der Fotografin oder dem Fotografen beschäftigen, sondern mit anderen Protagonistinnen.
Also eigentlich auch wieder Symbolfoto.
Ja, es ist so eine Machart, ne? Also du hast so eine Mischung aus Stillleben, Porträt, Räumlichkeit, also fast schon so eine Art interiorhaften Fotografie und versuchst darüber eine gewisse Stimmung zu erzeugen.
Ist das etwas, was dir liegt? Magst du diese derzeitige Atmosphäre oder Herangehensweise oder liegt dir das gar nicht so?
Ich bin immer, glaube ich, immer, wenn mir irgendwas zu viel wird, höre ich auf, mich dafür zu interessieren. Hm. Also sozusagen, wenn du, vor allen Dingen, wenn so Dinge, die da sind, dann wiederum, ja, ich will jetzt nicht sagen, kopiert werden oder aber wiederholt werden an anderer Stelle von anderen Personen, dann bin ich relativ schnell gelangweilt. Deswegen, Fotografie ist ja nicht sehr alt, ja. Also man muss ja auch mal von der Erfindung der Fotografie bis heute sind nicht so viele Jahre vergangen. Und das heißt also, mir macht es mehr Spaß, wirklich aus allen Bereichen, aus allen Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten zu schöpfen und das miteinander zu kombinieren. Also ein Magazin machen würde man das vielleicht visuelles Blatt machen nennen. Also diese Mischung, Sachen, die aufeinandertreffen, die kontrastiert werden, das macht mir eigentlich am meisten Freude. Und es ist, warum es mir auch nicht so viel Freude bedeutet, jetzt diese momentane Welle, könnte man sagen, es bedeutet auch, man kann das an der Hand der Agentur Magnum ganz gut sehen, wenn man sich die Fotografinnen und Fotografen anschaut, die in den letzten Jahren angenommen wurden.
Und Magnum ist die Fotoagentur, muss man vielleicht...
Das ist die Agentur für Fotojournalismus, ja, gegründet von Kappa, Cartier-Bresson und George Roger. Das ist die Institution, ja. Und das bedeutet im Umkehrschluss, und darüber mache ich mir schon sehr viel Gedanken, das Ende des Fotojournalismus, so wie wir ihn vielleicht früher mal bei den großen Live-Magazinen oder Stern oder Geo, die großen, langen, ausufernden fotojournalistischen Portfolios, die diese Menschen nach Hause gebracht haben, aus Krisenherden, aus Orten. Das bedeutet das im Umkehrschluss. Und
dass es die nicht mehr so gibt? Oder?
Das ist eigentlich das Ende des Fotojournalismus schon eingeläutet ist. Und das ist interessant, das ist eine Frage, die mich beschäftigt, weil ich viele tolle Reportagefotografinnen und Fotografen kennenlernen durfte und mich mit denen auseinandergesetzt habe. Aber genau, das sieht man ja auch heutzutage. Es kommen ja ganz andere Bilder. Also wenn Frauen im Iran demonstrieren, kriegst du die Bilder davon über Social Media. Die werden getwittert oder irgendwie anders aus dem Landes geschafft. Da ist niemand vor Ort, der sich traut, sozusagen diesen Krisenherd zu fotografieren. Gaza waren die Bilder, kamen von palästinensischen Fotografen und Fotografinnen. Also es hat sich viel verändert. Deswegen ist es für mich so ein bisschen symbolisch und die Beschäftigung mit sich selbst.
Verstehe, ja.
Für jemanden, der gerne in die Welt hinausschaut, der gerne nochmal was Neues lernt, der an Orte sieht, die nicht Blank Pages sind, also weiße Punkte auf der Weltkarte sind, ist es, ja, mich langweilt es manchmal, sagen wir so.
Was sagen denn die Fotoreporter, die du kennengelernt hast? Wie gehen die damit um? Also sind die umgeschwenkt Fotografieren die jetzt gar nicht mehr oder ganz anders oder andere Dinge? Wie nehmen die diesen Wandel auf?
Na, ich glaube, früher haben Bilder Konflikte verändert oder haben sozusagen dazu geführt, nehmen wir berühmte Bilder aus Vietnam, die haben dazu geführt, dass es mehr Demonstrationen gab in der USA. Die haben das Bild der Menschen auf einen Krieg, der sehr weit weg war von den Vereinigten Staaten, verändert. Und du konntest mit Bildern Dinge beeinflussen. Nehmen wir Sebastião Salgado, den brasilianischen Fotografen, dessen Bilder aus Ruanda oder aus Bosnien haben den Blick der Menschen verändert.
Ja.
Und dass das nicht mehr so möglich ist, liegt an verschiedenen Dingen. Das liegt nicht allein an den Zeitungen oder Magazinen. Es liegt auch nicht allein an dem Mut oder dem fehlenden Mut der Fotojournalistinnen, sondern hat auch damit zu tun, dass die Zugänge verwehrt werden. Ne? Also das hat angefangen, glaube ich, sehr stark angefangen mit dem zweiten Irakkrieg, also mit der Irak-Invasion, dass du dann sozusagen als Fotograf nur noch embedded sozusagen, nannte man das damals, mitgehen konntest und auch immer nur mit dem englischen oder amerikanischen Militär mitgehen konntest und am Abend der Presseoffizier mit dir zusammen die Bilder ausgesucht hat. Das war, glaube ich, so ein Einschnitt, aber zum Beispiel wäre jetzt die Frage beim Nordirak oder Syrien, wäre jetzt die Frage, wie schafft man es, mit dem IS mitzugehen? Welche Pressestelle vom IS kann ich fragen? Oder nützt es was, wenn ich die weiße Fahne und die Presseweste anhabe? Achtet da irgendjemand drauf? Und da haben sich die Gegebenheiten schon komplett geändert irgendwie so. Und du läufst halt Gefahr, gefangen genommen zu werden oder getötet zu werden. Und die Gefahr ist viel größer, als es früher so war.
Ja, und wie du ja auch gesagt hast, übernehmen mittlerweile die Leute in Gaza, war dein Beispiel, diesen Job gleich selber und posten es über die sozialen Medien. Was wahrscheinlich auch die eine oder andere Geschichte dann gar nicht erst entstehen lässt, weil die Bilder schon überall sind, oder?
Es ist natürlich sozusagen, vielleicht ist es auch den Blick auf die Medien oder den Journalismus, der sich ja auch verändert hat. Das ist ja auch eine Diskussion, die wir jetzt die ganze Zeit führen vor der Wahl. Oder ich bin fast durch die Decke gegangen, als die Pressesprecherin von Trump die Agentur Associated Press des Weißen Hauses verwiesen hat, weil die nicht akzeptieren wollen, dass der Golf von Mexiko jetzt Golf von Amerika heißt. Also sozusagen der Wert der dritten Gewalt, dieses Korrektives, der journalistischen Tätigkeit, der ist, glaube ich, in der Wahrnehmung der Menschen gesunken. Und das ist, finde ich, bedenklich, macht mir auch Angst, muss ich sagen, manchmal. Das heißt aber auch, das, was wir früher als gesetzt angenommen haben, also wenn ein Fotoreporter und eine Reporterin unterwegs waren und sind nach Bosnien gefahren oder nach Ruanda, hast du nicht gesehen, Kongo, dann hast du das, was sie zurückgebracht haben, ich glaube, Rudolf Augstein hat es genannt, Schreiben, was ist, hast du so wahrgenommen, dass das, was sie gesehen haben und was sie aufgeschrieben haben, was sie berichten, dass das dem entspricht, was wahr ist.
Ja.
Und Fotos aus dem Gazastreifen von palästinensischen Fotoreportern gemacht, da kannst du dir zum Beispiel im Gegensatz nie sicher sein, inwiefern die instrumentalisiert sind oder sind die genau dahin geschickt worden von der Hamas. Da würde ich jetzt nicht davon ausgehen, sozusagen, dass das alles oder auch einfach Beteiligte, die dabei sind, mit dem Handy dabei stehen, dass das jetzt sozusagen dieselbe Wertigkeit hat. Also in meinen Augen hatte sie nicht. Aber dadurch, dass es alles verschwimmt und miteinander vermengt wird, ist es natürlich den Betrachterinnen überlassen, das entweder ernst zu nehmen oder als Propaganda abzutun oder.
Verstehe. Da sind wir auch schon bei dem ganz großen, ganz groß ist noch untertrieben, bei dem Riesenthema KI angelangt. Was bedeutet KI zusätzlich als Schwierigkeit für jetzt, wo du den Wahrheits- oder Wirklichkeitsgrad einer Fotografie ansprichst? Ja, was der ganze Aspekt KI, was fügt der dem hinzu oder nimmt ihm weg, vielmehr?
Ja, also ich glaube, wenn wir uns als journalistisch tätige Menschen sozusagen weiterhin auf gewisse Codes und Wertigkeiten einigen, wie wir Sachen ausweisen, dann sehe ich da kein Problem drin. Also früher, ich finde immer, die Zeit hat es manchmal so schon auf die Spitze getrieben, also die Wochenzeitung, die Zeit hat es auf die Spitze getrieben, dass sie dann immer, wenn sie ein Bild leicht beschnitten haben und wenn es nur ein Millimeter war, weil es dann besser ins Raster gepasst hat, dann haben sie schon ein M vorangestellt in der Unterzeile, dass es eine Montage wäre. Ja. Also wenn wir uns darauf einigen können, dass es ein Code of Conduct oder ein Code of Ethics gibt, der besagt, wenn immer wir KI einsetzen als, und das ist ja bisher, muss man auch sagen, in der Fotografie eher auf dem Niveau Symbolfoto, hast du es vorhin genannt, sozusagen, dann muss man das ausweisen. Dann sehe ich auch kein großes Problem darin. Es gibt immer noch Leute, die besser mit KI-Programmen umgehen können oder schlechter. Also ich habe mich auch daran versucht und nicht, dass ich das irgendwie jemandem zeigen oder veröffentlichen wollte, aber ich wollte die Technik verstehen und wie es funktioniert. Bei mir sieht das irgendwie komisch aus und die Ergebnisse sind irgendwie eher so ein bisschen freaky, muss man sagen. Bei anderen sieht es schon ganz toll aus oder es gibt Leute, die Modegeschichten damit machen, etc. Das finde ich alles total okay, aber ich glaube, das ist einfach eine mini kleine Explosion in der großen Geschichte der Fotografie. Also ich glaube nicht, dass es von Nachhaltigkeit ist. Interessanter wird es, glaube ich, eher, wie es das Berufsbild ändern wird. Und da werden Sachen passieren. Das ist ganz klar. Das sieht man ja auch schon. Das ist ja auch angekündigt von einigen Verlagen, dass sozusagen du die wissen auch viele nicht, was ein Textproduzent bei einer Zeitung oder bei einer Online-Seite macht. Aber es gibt Leute, die dafür zuständig sind, dass alles auf Zeile ist. Ja, du hast Platz X, so und so viel Zeichen, 250. Da muss die Meldung rein. Da gibt es Leute, die das so einkürzen, dass es stimmt und einigermaßen anständig aussieht. Die Leute werden natürlich irgendwann wegfallen, weil das kannst du einfach da hinschieben und sagen, mach mal daraus irgendwie aus der DPA-Meldung 250 Zeichen, die irgendwie Sinn ergeben. Das wird in der Fotografie auch möglich sein. Ich weiß nicht, wie weit da die Ambition ist, aber wird bestimmt ambitioniert sein, dass wenn du sagst, ich möchte den Vizepräsidenten JD Vance bei seiner Rede an der Münchner Sicherheitskonferenz am Freitag, den 14. Februar, da brauche ich ein Bild. Dann gibst du das ein, dann zieht die KI sämtliche Bilder, die sie finden kann, aus den Datenbanken. Also Datenbanken heißt große Nachrichtenagenturen wie DPA oder eben Associated Press oder Reuters etc. Und dann braucht es eigentlich nur noch jemanden, der sozusagen feststellt, dass es auch wirklich JD Vance an der Münchner Sicherheitskonferenz in München im Bayerischen Hof am 14. Februar ist. Und sonst brauchst du niemanden mehr.
Ist das denn eigentlich ein Anlass zu großem Pessimismus, was du gerade beschrieben hast, oder findest du es eigentlich eher interessant?
Ich finde das, weder macht mich das pessimistisch, noch finde ich das, also Technik entwickelt sich ja immer weiter. Also das ist, wie gesagt, ich bin früher noch schräg gegenüber von dem Verlagshaus in Hamburg, wo ich angefangen habe, saß die DPA und da bin ich immer hingegangen zwischendurch und habe mal Bilder des Monats rausgesucht oder Bilder des Jahres rausgesucht. Das habe ich alles händisch gemacht. Da fingen die ersten Datenbanken und die Digitalisierung des Archivs erst an. Das war wahnsinnig mühselig und hat Ewigkeiten gedauert. Insofern habe ich alle technischen Neuerungen meistens begrüßt. Ich freue mich darüber, dass ich, nachdem Getty jetzt die mittlerweile größte Bildagentur mit irren Archiven, mit Bildern, die wir alle kennen, Albert Einstein mit rausgestreckter Zunge etc., dass die das bewahren und dass die das sich darum kümmern, dass diese Dinge bewahrt werden und dass ich aber auch jederzeit Zugriff zu diesen Dingen habe. Die haben irrwitzige Archive und da geht es auch darum, Fotografie zu bewahren und diese Werte sozusagen irgendwie aufrechtzuerhalten. Und deswegen habe ich grundsätzlich nichts gegen technische Neuerungen und für meinen Job im Prinzip, ich habe ja eine Fotoredaktion, so wie wir sie betreiben beim Zeitmagazin oder ich sie betreibe hier mit meinem Studio, ist ja eher, hat ja sozusagen eine Art journalistische Autorenschaft, die sozusagen, die kann mir keiner nehmen. Da geht es um meine Gefühle, mein Denken, meine Haltung, mein Geschmack, und das kann mir ja keine KI abnehmen. Und wenn ich ein Orchester dirigieren will, dann kann das die KI das vielleicht versuchen, aber sie würde es nie so machen, wie ich das mache. Und das unterscheidet mich von der KI.
Lieber Andreas, den Gästen in diesem Podcast stellen wir am Ende des Gesprächs immer die beiden selben Fragen, so auch dir. Die erste lautet: Welches ist dein Lieblingsmuseum?
Ja, es gibt viele Orte, die ich wahnsinnig gerne mag, aber ich habe mir jetzt.
Das Dali-Museum? Nein. Ja,
das habe ich eine ganz schlechte Erinnerung dran. Wir standen bei 40 Grad in der Sommerhitze, standen wir an, weil die Schlange so wahnsinnig lang war. Mhm. Und da, von da an mochte ich Dali gar nicht so gerne. Wie auch immer, ich habe. Ein Museum, was ich besonders gerne mag, es ist ein zeitgenössisches Museum, das ist das Louisiana nördlich von Kopenhagen, mhm. wo schon allein die Zugfahrt an der Küste entlang schon den Beginn dieses Erlebnisses darstellt. Und das ist, mag ich wahnsinnig gern. Nicht nur, weil sie auch eine tolle Sammlung haben und auch immer wieder schaffen, aufregende Ausstellungen zu machen. Das ganze Setting und die Fahrt dorthin wirkt unheimlich beruhigend auf mich. Und es ist einfach ein sehr schöner Ort.
Ja, sehr schön. Und die letzte Frage, Andreas. Wenn ich dir ein Kunstwerk schenken würde, für welches würdest du dich entscheiden? Es ist natürlich auch noch spannend, ob du dann eine Fotografie wählen würdest, oder?
Ja, das mache ich jetzt extra nicht. Aber das ist eine Frage, die könntest du mir alle 2 Wochen stellen. Dann hätte ich alle 2 Wochen eine andere Antwort dran. Ich glaube, ich wäre, wenn ich die wirtschaftlichen Möglichkeiten hätte, ein begeisterter Sammler. Und deswegen gebe ich eine aktuelle Antwort. Ich würde mir wünschen, eine Keramikskulptur zu besitzen von der japanischen Künstlerin Toshiko Takeuzu. Die hat wunderschöne Dinge aus Keramik gefertigt. Und das würde mir aktuell, fehlt mir das am meisten in meinem Leben, ist etwas Skulpturales.
Ah, okay. Oh, das klingt ja aber, als ob man dieses Loch vielleicht nicht damit, aber generell stopfen kann. Wenn dir nicht viel andere Dinge fehlen, super.
Ja, das sollte ich schaffen. Ja.
Andreas, ich danke dir ganz herzlich für diesen interessanten Einblick. Endlich haben wir geklärt, was ein Fotoredakteur ist, war, heute macht und wie sich sein Leben wahrscheinlich verändert hat in den letzten Jahren seit der Digitalisierung. Ich danke dir sehr für dieses schöne Gespräch.
Ich danke dir auch. Es war mir eine große Freude, dabei zu sein.
Das war Folge 104 von Die Sucht zu sehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In 2 Wochen neu auf griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.